Hi, kurzer Disclaimer, bevor es losgeht. Das ist ein Podcast, in dem es um Sex und alles drumherum geht. Und falls du Triggerthemen hast, schau vorher in die Folgenbeschreibung, ob diese Folge für dich okay ist. Ansonsten, du hörst hier ein Interview mit persönlichen Meinungen und Geschichten, die natürlich nicht den Anspruch auf Allgemeingültigkeit haben. Und jetzt geht's auch schon los.
Ganz intensiv zugeguckt, wie mein Freund andere Twinks gefickt hat. Und ich dachte, fand das so heiß. Boah, ey, vor allen Dingen mit seinem großen Schwanz da, wenn der da diese kleinen, zerbrechlichen Twinks da durchnimmt. Oh, huiuiui, da ist mir aber...
Herzlich willkommen bei Hinter den Laken, der Podcast, bei dem wir jede Folge schamlos in fremde Schlafzimmer schnüffeln. Ich bin Nina und ich freue mich, dass ihr da seid. Macht's euch gemütlich, jetzt geht's los.
Ich sage immer, also wer mich fragt, der kriegt eine ehrliche Antwort. Das hat schon jeder erfahren müssen, sage ich zum Teil, auch bei mir auf Arbeit. Also wenn du halt dumme Kommentare machst, dann gibt es von mir halt eine ehrliche Antwort zurück. Und wenn das, ob du es wolltest oder nicht, es wird auf jeden Fall ehrlich sein. Deswegen, ich bin da eigentlich immer ein offenes Buch gewesen.
Ich finde, das ist ein perfekter Einstieg für einen Podcast, wo ich dich ganz intime Fragen fragen werde. Ja. Sollen wir direkt mit unserem Quickie starten?
Sehr gern.
Hattest du schon mal Outdoor-Sex?
Ja.
Eher fesseln oder gefesselt werden?
Gefesselt werden.
Wie wichtig ist Küssen?
Wichtig.
Wie wichtig ist dir Sex in einer Beziehung auf einer Skala von 1 bis 10?
10.
Hattest du schon mal Telefonsex?
Ja.
Würdest du dich selbst als experimentierfreudig bezeichnen?
Ja.
Wie lange sollte Vorspiel dauern?
Lange.
Bist du eher dominant oder devot?
Devot.
Auf einer Skala von 1 bis 10, wie offen bist du mit deinem Partner oder Vorangegangenen über deine sexuellen Wünsche?
10.
Nachher kuscheln, top oder flop?
Top.
Sehe ich ganz genauso. Und das war's schon mit unserem Quickie.
Sehr schön.
Herzlich willkommen bei Hinter den Laken.
Dankeschön.
Magst du dich mal vorstellen?
Ja, also mein Name ist Erik. Ich bin 26, werde jetzt bald 27. Ich komme aus dem wunderschönen Sachsen, so viel kann ich sagen. Und ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Bin etwas aufgeregt.
Ich freue mich auch, dass du da bist.
Ja, vor allen Dingen nach dieser spontanen Aktion. Und ich hoffe, meine Müdigkeit ist kaum anzumerken, aber ja.
Ja, das können wir ja euch da draußen kurz erzählen. Wir sind ganz spontan jetzt heute zusammengekommen im Studio. Und du bist eine weite Reise gereist, um vorbeizukommen.
Ja, einmal von Berlin nach NRW. Das war, hat gepasst. Und das vor allen Dingen noch nach einer Nachtschicht.
Holy moly. Schön, dass du es geschafft hast. Ich hoffe, wir halten dich ein bisschen wach hier. Und ich frage direkt mal, was ist denn deine Identität und Sexualität?
Also ich bin Cis-Mann und ich bin homosexuell.
Und wie viele Sexpartner hattest du bisher?
Ah, Teile dieser Antwort könnten die Bevölkerung beunruhigen. Ehrlich gesagt, ich kann es dir nicht sagen. Es gibt Hochrechnungen, die ich vor Jahren mal angestellt habe.
Aha.
Und da war es auf jeden Fall schon dreistellig.
Schick.
Ja.
Okay, also du hast deine Erfahrungen gemacht.
Ich habe viele Erfahrungen gemacht. Ich sammle immer noch viele Erfahrungen. Immer freudig dabei.
Das klingt sehr gut. Hast du derzeit einen festen Sexualpartner?
Ja.
Mhm. Wann hattest du das letzte Mal Sex und wie war's?
Gestern.
Mhm.
War schön. Also, ja.
Es ist halt
die Frage, was definiert man als Sex, ne? Ist es jetzt das rein penetrative, in meinem Falle dann Analsex, oder reden wir dann auch von Oralsex mit dazu? Padding auch schon auf irgendeine Art und Weise. Ich weiß halt immer nicht so richtig, was da ist auch die Frage bei den Sexualpartnern dann immer ganz interessant, weil ich würde sagen, Analverkehr hatte ich jetzt mit nicht ganz so vielen wie jetzt normal nur Oralverkehr oder sowas. Ne?
Ab wann beginnt für dich Sex?
Gute Frage. ich würde sagen, tatsächlich, sobald, ich würde Oralsex auf jeden Fall schon mit dazu zählen. Ich weiß nicht, ob man jetzt exzessive, also Handjob geben oder sowas schon mit dazu zählen würde, aber mindestens bei Oralsex würde ich auf jeden Fall schon mitzählen.
Okay. Ja, finde ich ist eine gute Grenze.
Ja.
Aber ich glaube, das definiert ja auch jeder für sich.
Das sowieso.
So ein bisschen, ne?
Ja.
Aber ich denke auch, da sind wir beide uns einig und ich glaube auch die meisten meiner Gäste, es ist nicht rein nur Penetratives, was Sex ist.
Na, das habe ich aus den anderen Folgen auch schon so entnommen. Deswegen, ich würde sagen, also Analsex gerade, das ist halt auch immer ein bisschen schwierig, ne? Also wie ist gerade die Tagesform abhängig, ne? Mhm. Hat man am Tag davor mexikanisch gegessen oder nicht?
Ja.
Hat man gerade Lust, sich noch fix sauber zu machen oder nicht? Deswegen, da ist der Mund manchmal halt die bessere Option. So.
Ja.
Deswegen, also würde ich schon sagen, ja, gestern der letzte Sex, es war halt Oralsex. Mhm. Deswegen habe ich jetzt nochmal gefragt und ja, war schön. Ist auf mein Gesicht gekommen, ich war glücklich.
Klingt sexy.
Ah, ja.
Dann kommen wir, glaube ich, jetzt auch schon zu dem Punkt, wo wir alle ganz gespannt sind, wie du aussiehst. Magst du uns deine Genitalien beschreiben?
Ja, ich habe schon die ganze Zeit überlegt, wie ich beschreibe am besten. Also es ist eigentlich so typisch gerade, unbeschnitten, etwas über den Durchschnitt, also es sind 18 Zentimeter und ja, hell, also ist jetzt nicht, ich habe immer gelesen, dass es im Alter dunkler wird.
Oh. So.
Also zumindest um die Eier mindestens, aber ich würde sagen, der hat immer noch meine normale Hautfarbe. So
normale Hautfarbe, so. Okay. Adern? Also
wenig,
hast du sichtbar oder
wenig.
Nicht?
Okay. Also es ist ein bisschen was sichtbar. Es kommt auch immer drauf an, wann ich das letzte Mal gekommen bin. Wenn ich jetzt,
ah, echt?
Ja, also ich finde immer, wenn man länger nicht gekommen ist, also dann etwas praller gefüllt ist. So.
Das ist ja crazy, okay.
Würde ich jetzt behaupten. Also ich sag mal so, wenn ich jetzt gestern erst gekommen bin und jetzt heute einen harten bekommen würde,
ja.
Dann würde ich sagen, ist er jetzt nicht ganz so prall oder auch lang. Also ich würde auch manchmal ist die Länge auch ein bisschen mehr, wenn man jetzt zum Beispiel 2 oder 3 Tage nicht gekommen ist oder sich zum Beispiel auch länger ätscht.
Oh ja. Mhm. Das heißt. Aber das hängt dann wahrscheinlich gar nicht mit dem Komm-Zeitpunkt spezifisch zusammen, sondern eher, dass dann die Erregung noch
genau.
größer
ja,
ist. Ne?
Genau.
Und das, okay. Mhm. Ja, verstehe ich. Okay, und deine Eier?
Ach so, ja. Durchschnittsgröße, also liegen relativ eng an. Also ist jetzt nicht so ein, nicht hängend groß, normal schrumpelig.
Der Klassiker.
Ja, und ja, wie ich weiß gar nicht, was so Durchschnittsgröße ist. Also ich habe ja schon viele Eier in meinem Leben gesehen.
Stimmt, du kannst es gut vergleichen.
Ja, stimmt. Ich würde sagen, ein guter Durchschnitt. Also, was sind denn? Ich überlege gerade so die Größe von Eiern. Hühnereier wäre mir, glaube ich, zu groß.
Ja, sehe ich. Nee, aber so Durchschnitt und passt auch.
Ja,
dann.
Durchschnitt, Durchschnitt. Ja. Genau.
Okay, passt. Fantastisch. Ja, dann vielen lieben Dank. Dann wissen wir jetzt, wie du aussiehst und wir können einsteigen.
Yay.
Erik, wie masturbierst du?
Ich habe jetzt in einigen Folgen gehört, dass ja viele so immer halt sagen, ja, ich versuche es immer ohne Porno. Also bei mir funktioniert das nicht. Ich brauche irgendwas Visuelles dazu. Das ist auf jeden Fall schon mal was. Ob das nur Porno ist oder ob das jetzt ein Chat ist, wo ich mit anderen Bilder austausche oder so, das sei mal dahingestellt. Aber wenn ich masturbiere, dann ist es tatsächlich meistens eine ziemlich schnelle Sache.
Okay.
Also ich bin jetzt nicht so der sich wirklich groß die Zeit nimmt, was ich manchmal auch ein bisschen schade finde. Also es gibt Tage, wo ich mir so sage, okay, du hast jetzt Zeit, jetzt versuch's mal. Aber
wir versuchen jetzt mal eine Safe-Sache draus zu machen.
Ja, jetzt versuch's mal ein bisschen länger rauszuzögern. Aber es ist meistens wirklich so, dadurch, dass ich ein Porno habe, den ich mir dann trotzdem immer angucke. Mhm. Irgendwann bin ich halt dann einfach so geil, dass ich denke mir dann so, nee, du musst jetzt doch kommen, du willst jetzt, du musst
kein Bock
jetzt.
Auf Edging
jetzt. Nein, genau. So, deswegen, was ich halt nice finde, was ich gerne mal probieren möchte, damit habe ich jetzt auch erst letztens mit meinem Partner drüber geredet, fesseln lassen und edgen lassen.
Mhm.
So. Das stelle ich mir schon ganz nice vor, weil ich kann's selber nicht. Ich kann mich nicht ätchen. Ich kenne viele, die das können, aber ich bin da einfach ein kleiner Lustmäus. Das muss jetzt kommen, doch.
Okay, ja, verstehe ich. Das heißt, bei dir eigentlich so eine sehr Ich wollte jetzt gerade sagen, eine sehr straighte Sache.
Ja, vermutlich eins der wenigen Dinge, die bei mir straight sind.
Ja, okay, also einfach direkt zum Punkt und ab geht's.
Genau, also man kann auch manchmal wirklich, also ich auch schon an den weirdesten Stellen masturbiert, muss ich ehrlich zugeben.
Aha,
ja,
erzähl.
Was weiß ich, zum Beispiel bei, weißt du, so, beim Einkaufen gibt's ja immer mal so Toiletten, wo man, dann denkst du dir so, ja, ach komm, jetzt hättest du irgendwie so Bock. Oder auch schon mal in der Umkleide oder bei mir auf Arbeit.
Okay, warte mal. Ist das ein Kick?
Ja, absolut. Also da komme ich noch viel schneller, als wenn ich das zu Hause mache. Also wenn du da jetzt irgendwie so, ich meine, ich habe ja auch schon, es gibt ja gerade in der schwulen Szene gibt es ja auch so Cruising.
Den Begriff kenne ich gar nicht.
Cruising, also du gehst halt an öffentliche Orte, meistens sind es irgendwelche Parks, die sind auch bekannt, gibt es tatsächlich auch Webseiten, einfach mal Gay Cruising googeln, dann findet man das. Da kann man sich für jeden Ort raussuchen, wo man vermutlich irgendwelche Leute treffen kann, mit denen man sich dann spontan vergnügen kann.
Aha.
Ja, und wenn es dann halt mal nicht so erfolgreich ist, dann ja, stellt man sich da halt hin und dann geht's los?
Das ist ja krass. Okay. Also zu Cruising werden wir bestimmt gleich noch kommen. Da habe ich auf jeden Fall noch Fragen zu.
Ja, gerne.
aber zu Masturbation an öffentlichen Orten. Also das geht ja dann wahrscheinlich sehr schnell und man muss ja wahrscheinlich auch leise sein. Mhm. Wie macht man das? Also hast du eine Socke mit? Wie kommst du, also wo kommt das Sperma hin?
Also meistens passiert es ja wirklich eher so auf Toiletten. Jetzt weniger in den Umkleiden. Wenn ich jetzt in den Umkleiden oder so bin, dann gucke ich vorher schon, ob ich vielleicht ein paar Taschentücher dabei habe. Mhm. Aber wenn das jetzt auf irgendwelchen Toiletten oder so ist oder auch bei mir auf Arbeit, da sind immer irgendwelche Tücher da, wo das schon mit wegzumachen geht. Also das ist dann jetzt nicht das Problem. Im Zweifelsfall, ne, wenn man einen Kammfetisch hat, hat man, glaube ich, auch nicht das große Problem, erstmal ein bisschen in seinen eigenen Sperma zu sitzen.
Ah, also einfach am Penis lassen, Unterhose hoch und weiter geht's.
Ja.
Gehörst du dazu?
Kleines dreckiges Ding, ne?
Machst du das?
Ab und zu. Also wie gesagt, wenn ich jetzt wirklich nichts habe, wo ich da jetzt rein spritzen könnte, wo es dann quasi weg damit, dann ist das halt im Zweifelsfall, ne? Muss halt so gehen.
Okay. Erzähl mal bitte, also für mich ist das so, nach einem Orgasmus bin ich einfach nicht mehr hot. So.
Post-Nut Clarity nennt sich das, glaube ich.
Genau, die Post-Nut Clarity.
Ja.
So, das heißt, ich hätte zum Beispiel dann nach dem Kommen, würde das nicht mehr geil finden.
Es kommt immer ganz drauf an. Also ich, ganz oft ja. Ich denke mal auch ganz oft, ne, wenn das jetzt hier nicht beim Masturbieren, sondern mit irgendjemand anders, ne, man sitzt da dann, also meistens knie ich ja so ein bisschen davor und lasse mich dann vollspritzen und dann kommt man selber und dann denkt man sich so, oh, jetzt ist es in den Haaren, oh, scheiße, in die Augen gekommen, oh, jetzt hast du wieder rote Augen, oh, was hast du dir jetzt wieder dabei gedacht? Warum hast du so einen Fetisch? Verdammt.
Aha.
aber manchmal ist es halt auch einfach wirklich so, dass ich selbst nach dem Kommen immer noch so horny bin, dass ich mir dann entweder gleich nochmal einen runterhole, wenn es dann wieder geht. Manchmal dauert es so 2, 3, 4, 5 Minuten. Mhm. Aber es passt schon und ja, oft ist es halt wirklich einfach so, dass man trotzdem irgendwie, ne, es ist halt ein Fetisch, wo ich halt sag, ne, Sperma ist für mich was Schönes.
Mhm.
Da kann ich auch länger drin sitzen.
Nice. Okay, vielen Dank.
Gerne.
Das klingt sehr spannend. Und ich würde sagen, dann sind wir auch fast schon in dem Bereich von Sex mit anderen Menschen und Fetische und so weiter und so fort. Fangen wir vielleicht mal mit Fetischen und Vorlieben an. Also du hast ja schon gesagt, Sperma ist definitiv eine ist es ein Fetisch für dich oder ein Kink? Also ich glaube, der Unterschied ist so ein bisschen so, Fetisch ist ein Must-Have für Erregung und ein Kink ist ein nice to have, sozusagen, glaube ich. Ich guck's nochmal nach.
Vermutlich, wenn wir jetzt mal mit dieser Definition arbeiten, vermutlich eher ein Kink, weil es muss halt auch nicht immer irgendwie auf mir landen. Ich find's halt echt nice, wenn ich jetzt jemand finde, der sagt, ja, finde ich gut, ne, spritze ich dich voll. Ich mag das dann immer gerne. Also ich bin sehr großer Fan von Oralsex. Das muss nicht tatsächlich nicht immer Analsex bei mir sein. Wie gesagt, da kommt dann auch die ganze Vorbereitung mit dazu, die halt meistens dafür sorgt, dass man danach nicht mehr so horny ist, wenn man dann mal fertig ist. Aber also Sperma ist so ein nice to have. Ist vermutlich auch eher das, wo ich sage, am ehesten, also auf all das andere könnte ich verzichten, aber so dieses Vollspritzen lassen, das ist schon immer nice, wenn's möglich ist, so, wenn das der andere mitmacht, ne? Manchmal, was ich halt auch mag, ist so ein bisschen dominiert zu werden, gerade dann im Falle von Oralsex, ne? Also auf dem Rücken, kopfüber, überm Bett liegend und dann einfach, in den Mund gefickt zu bekommen oder, ja, halt, ne, in den Haaren gepackt werden und vom Kopf so geführt und ich sage auch immer, wenn mich dann die anderen, also die, mit denen ich dann Sex habe, ja, dann fragen, ja, ob sie dann, ob ich auch schlucke, sage ich halt immer so, also ich schluck halt auch, das ist jetzt nicht mein großes Problem, ich sag halt immer, naja, eigentlich mag ich's nicht, aber ich meine, wenn du meinen Kopf runterdrückst, dann kann ich da schlecht was gegen machen.
Aha. So, ne, oh also nein. Sagen,
oh nein, was soll ich dagegen tun? ja, deswegen, ja, dominieren ist auf jeden Fall auch ein Kink. Da habe ich auch großes Glück mit meinem Partner.
Ah, nice, da werde ich natürlich gleich noch nachfragen.
Ja. Ja, so Choking auf jeden Fall, gerne auch Nippleplay.
Mhm. Magst du da was Bestimmtes?
Einfach festdrücken. Also ich mag es tatsächlich auch, wenn man so leicht dran knappert. Mhm. Es muss jetzt nicht blutig geknabbert werden, das, da kenne ich andere, aber bei mir, ich mag es schon, wenn es ein bisschen wehtut, aber es sollte trotzdem alles heil bleiben, ne, sagen wir es so. Ja, haben wir noch einen Fetisch? Oh, gute Frage. Nächste Frage. Nee, ich glaube, das ist so.
Das ist so die,
ja,
die Übersicht. Ja, so falls die Übersicht. Wir noch im Laufe des Gesprächs auf was kommen.
Ja, also ich meine, die Gay-Community ist halt sehr fetisch belastet. Also was heißt belastet? Ist ja was Gutes, wenn man das so in der Community offen ausleben kann. Und das ist, da ist, glaube ich, die, ich sage immer, die Regenbogen-Community ist da, glaube ich, der beste Ort, um sich allgemein auszuleben in jederlei Hinsicht, ob sexuell oder anderweitig. Ich bin, glaube ich, für viele da ein bisschen zu langweilig. Also wenn ich da in Großstädten bin, sagen wir jetzt, was weiß ich, in Hamburg oder in Berlin, ne, und ich dann so meine Fetische aufzähle oder meine Kinks, dann wird halt so gesagt, naja, jetzt ja auch gleich sagen können, dass du eher so auf Vanilla-Sex stehst. Und ich denke so, ja, okay, Vanilla-Sex, also ich weiß ja nicht.
Ja, da sind Leute echt krass unterschiedlich, ja, in ihren Definitionen, ja, auch, ne?
Was ja auch völlig in Ordnung ist und sehr schön und soll sich jeder, jeder findet auch seinen Partner, mit dem er das ausleben kann. Ich habe mit meinem Partner das Glück, dass wir eine offene Beziehung haben, weil er hat halt auch Kinks oder Fetische, wo ich jetzt absolut nicht dabei bin. Also da geht's dann so in Leder mit Masken und sowas.
Ja.
Und ich find's dann immer schön, dass er das ausleben kann mit Leuten, und ich halt dann mein Vanilla-Sex mit anderen
ausleben. Der Vanilla-Sex.
Den wir auch haben, das muss ich jetzt auch sagen, aber es ist halt, ne, das ist das Schöne an einer offenen Beziehung. Selbst wenn man jetzt nicht jeden Kink teilt, ist das nicht ein Grund, warum man dann sexuell frustriert zu Hause sitzen muss.
Dann sind wir jetzt schon beim Thema Sex angekommen und ich würde dich gerne fragen, wie es bei dir angefangen hat mit deiner Sexualität. Dass wir so ein bisschen historisch daran gehen. Und wir haben natürlich auch das Thema, du bist tatsächlich mein erster schwuler Cis-Mann im Podcast. Mhm. Erstmal Wording. Du hattest vorhin homosexuell gesagt.
Ja.
Was ist dir vom...
Ich weiß es auch nicht. Also ich bin immer ich mag es tatsächlich, viele Sachen auf Deutsch nicht auszusprechen.
Ja.
Gerade, ich finde schwul einfach dadurch, dass es ja oft auch als Schimpfwort benutzt wurde, gerade auch in meiner Jugend, ne, wenn irgendwas komisch ist oder anders, dann war es halt schwul, ne?
Ja.
Deswegen habe ich es immer irgendwie vermieden zu sagen, ich bin schwul. Mhm. Ich glaube, auch bei meinem Outing habe ich immer gesagt, ja, ich stehe halt auf Männer oder irgendwie sowas. Also ich bin immer um schwul oder homosexuell drumherum gekommen. Und jetzt würde ich in der Regel immer sagen, ja, ich bin halt gay. So.
Okay.
Deswegen, aber prinzipiell mittlerweile würde ich sagen, habe ich das abgelegt und sag halt, ich bin schwul, ich bin homosexuell, ich bin gay. Irgendwas, was mir halt gerade in den Kopf kommt, deswegen bin ich da immer.
Ja, aber dann würde ich jetzt auch bei gay bleiben, wenn du dich damit einfach auch wohlfühlst.
Ja, gerne. Von mir aus können wir ganz so machen.
Okay. Ja, dann, also, wie hat es bei dir angefangen? Und dadurch eben, dass das unser Thema heute auch ist, wie läuft das so mit sich outen und mit Vorurteilen umgehen und auch zum Beispiel in einer Welt aufzuwachsen, in der dann schwul als Schimpfwort benutzt wird? Ja. Ne? Und also das ist ja schon was Krasses und Prägendes.
Also ich würde sagen, ich bin ein extremer Frühentwickler.
Okay.
Also tatsächlich, wenn ich so, ich habe immer überlegt, wann hatten wir Sexualkunde? Und ich weiß noch, dass das in der Grundschule, also in Sachsen zumindest, ist das in der Grundschule ungefähr in der zweiten Klasse. Wird das zumindest das erste Mal so über Blümchen und Bienchen geredet.
Also so 7, 8 Jahre alt.
Genau, so. Und ich hatte einen Kumpel, der aus irgendwelchen Gründen eine Porno-Videokassette hatte. Damals noch Videokassette, muss man halt mal sagen. Ne? Also so alt bin ich. und er hatte keinen Videoplayer.
Videoplayer?
Ja, irgendwie so.
Abspielgerät.
Wie ein Abspielgerät für Videokassetten. Und wir hatten eins und er hat das dann mitgebracht. Wir hatten alle 2 Wochen Schwimmunterricht und wenn man dann keinen Schwimmunterricht hatte, hatte man dann quasi 2 Stunden frei früh und dann war er immer bei mir und wir sind dann zusammen mit dem Bus in die Schule gefahren und da hatte er diese Videokassette mitgebracht und dann haben wir uns das halt angeguckt und ich hatte tatsächlich auch irgendwann um die Zeit rum, weil das muss auch irgendwann mit dem Schwimmunterricht zusammenhängen, wo ich halt quasi nicht und Schwimmunterricht hatte, also diese 2 Stunden frei früh, dass ich mir da früh einen runtergeholt habe mit 7, 8 Jahren.
Also ja.
6., 2., 3. Klasse, irgendwie so um die Dreh rum. Und da hatte ich dann, mein ersten Orgasmus war ein trockener Orgasmus, weil da war noch nichts. Ne? Eier noch nicht in Betrieb.
Ja, Spermienproduktion beginnt, glaube ich, so mit 11 rum oder so.
Ja, ich glaube. Also es war auf jeden Fall, wie gesagt, Frühentwickler, war auch nicht so nice. Ich hatte irgendwann mal vergessen, die Kassette aus dem Rekorder zu nehmen.
Oh nein.
Also meine Eltern mussten ganz viel mit mir mitmachen. Es ist unglaublich, was die alles so erlebt haben mit mir. bin ihnen auf jeden Fall dankbar, dass sie mich trotzdem noch lieb haben. Aber ja, also auf jeden Fall sehr früh ging das los. Hab dann auch mit Freunden von mir quasi immer so ein bisschen experimentiert. Ne? Hat sich halt mal irgendwie nackt zusammen ins Bett gelegt bei Übernachtungen, mal ein bisschen aneinander rumgespielt. Wenn man jetzt so im Nachhinein drüber nachdenkt, ne, so gerade in dem Alter äußerst kritisch, aber hey.
Ich glaube, aber es gibt viele Leute, die diese Erfahrungen gemacht haben.
Ja.
Ich glaube, das ist gängiger, als man denkt.
Ja. Deswegen, also ich weiß auch, ich glaube, gerade so in der 5., 6. Klasse hatte ich dann meinen ersten großen Crush, der auch so über die gesamte Zeit bis zur 10. Klasse, wo wir zusammen in der Klasse waren, auch bestand, der auch ein paar Probleme mit sich gebracht hat.
Okay.
Ja, also das Problem ist, er kommt halt eher aus der dörflichen Region. Ich war aus der Kleinstadt, wo es schon nicht ganz so schlimm war. Meine Familie ist auch sehr offen, was das ganze Thema angeht. Ich bin jetzt auch nicht der erste Homosexuelle, Schwule, Gay, was auch immer, bei mir in der Familie. Deswegen, das ist jetzt schon ein Thema, damit kannte sich meine Familie sozusagen aus. Bei ihm halt überhaupt nicht so. Also dörfliche Region Sachsen, ne? Wir wissen alle, wie es so in Sachsen ist. Ne? Wir gucken alle Nachrichten, wir wissen, was so da abgeht. Und er hat halt, glaube ich, das große Problem, er kann es sich gar nicht selber eingestehen, dass er da irgendwie tatsächlich Interesse dran hat. Er hat zwar immer mitgemacht bei allem, also wir haben uns gegenseitig einen runtergeholt, geblasen. Zum Teil hat er mich auch gefickt. Großes Problem damals, ich wusste noch nichts von Gleitgel.
Okay, dazu kommen wir auch noch.
Oh Gott. Und ja, er hat sich halt wirklich, also bis zum heutigen Tage gesteht er sich's nicht ein. Ich bin ja dann für ein Jahr auch ins Ausland gegangen. Wir hatten selbst dann nach dem Auslandsjahr, und das war ja dann wirklich, da waren wir dann 17 ungefähr, selbst dann hatten wir ja immer noch Sex. Und er hat mir dann danach, hat er mir nochmal gesagt, ja, er steht nicht auf Männer. Und ich denke mir nur so, ja, tell me about it.
Okay.
Ja, das große Problem war halt auch, er hat halt versucht durch, man könnte es eigentlich schon fast Mobbing in der Öffentlichkeit, dann halt quasi zu verbergen.
Oh
ne?
Nein, also, boah, das ist ja wirklich die klassische Story, ne?
Ja, ja, war ein großer Freundeskreis, den wir hatten, ne? Die halbe Klasse so in etwa war ein großer Freundeskreis und der enge Kern, da war ich halt auch mit dabei in dem engen Kern und er halt auch. Und dann gab's noch einen dritten Typen, den ich auch ganz heiß fand, aber der wollte definitiv nichts. Also den habe ich auch versucht mit dazu zu bringen bei einem gemeinsamen Porno gucken, dass er sich mit mir einen runterholt, weil ich wollte halt gerne mal wissen, wie es bei ihm so untenrum aussieht. das wollte er aber nicht. Und vor dieser dritten Person hat er mich dann halt quasi immer wieder runtergemacht. Also irgendwie sehr lustig gemacht. Ja, auch halt so Anspielungen so von wegen, naja, bist ja eh schwul oder irgendwie so, wo ich halt so denke, soll ich mal anfangen mitreden? Dann wissen wir ganz genau, was los ist. Hab tatsächlich auch dann mit, wo ich wieder war, da war 17, 18, auch meinen besten und auch Kindergartenkumpel davon erzählt, dass das so ist, weil er hat halt immer noch Kontakt zu ihm. Ich habe mittlerweile den Kontakt abgebrochen, glücklicherweise. Aber daher kommt halt, ich glaube, ein bisschen auch so eine gewisse Bindungsangst, beziehungsweise das Problem bei Beziehungen, zumindest bei meiner ersten Beziehung war, als ich dann gemerkt habe, dass das Interesse da war, mir gegenüber, dass für mich das Interesse verloren ging.
Ah.
Im Sinne von, ich habe das quasi gebraucht, dass ich in der Öffentlichkeit oder die meiste Zeit nicht gewollt werde und halt dann aber nur, ne, zum Sex erhalte.
Ja.
Und das ist, glaube ich, ein ganz großes Trauma, was er mir verpasst hat. Traurig, aber wahr.
Shit, ja.
Ne, gehört auch zur Geschichte. Und ich glaube auch, dass daher dann dieses große, ich muss mir selbst Bestätigung holen, indem ich mit anderen Sex habe, indem ich also das Gefühl, gewollt zu werden, ist bei mir für lange, lange, lange Zeit rein mit Sex verbunden gewesen. Und deswegen war dann halt auch dieses Cruising, Darkroom-Bars, Gay-Saun, da groß, ganz großes Ding.
Dann fangen wir da mal direkt an. Cruising hatten wir ja schon besprochen.
Genau.
Magst du da mal von deinem besten Cruising-Erlebnis erzählen?
Oh je, mein bestes Cruising-Erlebnis. Also ich würde sagen, das war in einem Park. Da war an dem Tag, also es ist so eine Studentenstadt, deswegen kann man sich da relativ sicher sein, dass da auch, also erstens gibt's viele Gays dort in der Stadt und zweitens konnte man sich sicher sein, dass dort an diesem Cruising-Ort auch nicht nur die Daddies unterwegs sind. Ne? Ich meine, ja, auf Altengauen lernt man es reiten, aber damals habe ich es, glaube ich, schon gelernt. Und ich habe mich halt davor vorbereitet, habe dann auch extra einen Jogstrap angezogen.
Ich
Jogstrap?
Nein?
Okay. Also es ist, glaube ich, mehr so so im Profisport kommt das, glaube ich, eher her, wo quasi nur vorne der Stoff ist und das hinten ist offen. Du hast dann wie so ein Männertanga, würde ich fast sagen. Aber ich weiß auch, das wäre auch falsch beschrieben.
Okay, aber
wollen wir also kurz Pause machen und ich zeige dir ein Bild?
Ja, finde ich, weißt du was? Das machen wir und ich kann bestimmt auch ein Bild davon posten.
Ja, können wir machen.
Also guckt bitte bei Instagram rein, Leute. Ah, doch, 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 ne? Doch. Ja, okay.
Ja.
Ja, gut. Gut, jetzt weiß ich, wie es aussieht. Und ihr draußen hoffentlich auch.
Ja, genau. Hab mir extra sowas angezogen, weil ich glaube, das hat man noch gar nicht gesagt. Also ich bin eher Bottom. Ich sage immer Verse Bottom, aber in der Gay-Community sagt man immer so, ja, sobald jemand sagt, er ist Verse, ist er eigentlich Bottom. Also.
Okay, spannend. Übrigens, ich wollte nachher auch noch Klischees mit dir abfragen und Top und Bottom war auf jeden Fall.
Okay, ja, dann heben wir uns das für später auf. Also eher Bottom, habe mich auch alles schön vorbereitet, habe tatsächlich auch schon ein bisschen Kleidgel drauf getan so und
also du warst ready.
Ich war ready. Ich war sowas von ready. Ich wollte unbedingt ein paar Ladungen in mir abgespritzt bekommen. Mhm. Unsafe Sex ist auch noch so ein Thema. Kommen wir vielleicht dann später auch noch zu. Mhm. Und hab dann auch so einen echt heißen, ja, Twank, würde ich jetzt behaupten. Ist eine Mischung aus Twink und Hank.
Also Twink kenne ich.
Twink kennst du? Hank ist dann eher so der muskulöse Typ.
Ah ja, okay.
So,
Da sprechen wir übrigens dann auch im Klischeebereich drüber.
Ja. So, und der Twank ist quasi die Mischung davon. Also es ist ein Twink, jung aussehender, aber halt mit schon
aber
athletisch.
Muskulöser.
Ne? Ein bisschen muskulöser. Und der war da noch mit einem Kumpel, also Kumpel sage ich, ich weiß nicht, ob es sein Freund war, so genau haben wir uns nicht unterhalten, ich glaube, wir haben uns gar nicht unterhalten. Es funktioniert alles viel mit Blickkontakt, was in der Dunkelheit auch immer schwierig ist, aber es geht.
Crazy, okay.
Ja, und bin dann halt quasi so in eine Ecke gegangen, wo ich wusste, da haben wir ein bisschen mehr Privatsphäre und habe halt dann, also es ist, ich sage immer, das ist ein bisschen wie auf Safari, ne, also das Wild, das rennt da umher, wo ich mich jetzt als das Wild bezeichne. Und die Jäger, die Tops sozusagen, die laufen dann dem Wild hinterher, was sie gerne hätten. So.
Das ist ja krass, okay.
So vergleiche ich es immer gerne. Und
es klingt
ja,
sehr aufregend auch in dem Moment, dass du so... Ja.
Ja. Mhm. Also da ist schon Adrenalin mit dabei, gepaart mit der Horniness. Hat schon was. Es ist, Und dann sind die halt auch wirklich beide hinterhergekommen und dann haben sie halt, wie hieß die Stellung? Ich glaube Eiffelturm ist so in etwa. Also ich vorn übergebeugt, der eine hinten, der andere vorne.
Klar. Mhm.
Ne, so zum Abklatschen mäßig und deswegen dann so Eiffelturm.
Ja, okay. Ja, verstehe ich. Ja. Und das heißt, einer hat dann Analsex mit dir und der andere kriegt Oralsex mit
genau.
dir.
Mhm. Genau. Und ja, wo dann der erste abgespritzt hat, dann kam halt der zweite noch und dann das noch mit dazu. Und dann hatte ich halt zwei schöne Ladungen in mir und war ziemlich gut befriedigt.
Ja.
So, und das würde ich sagen, ist beim Cruising. Und dann gibt's noch eine sehr schöne Geschichte aus der Gay-Sauna.
Perfekt. Kannst du mir kurz Gay-Sauna als Begriff einmal erklären? Weil so als Cis-Frau werde ich dann wahrscheinlich nie reingehen.
Tatsächlich gibt's in den meisten Gay-Saunen so Open Days oder B-Days, wo ich auch schon ein paar Mal, was heißt paar Mal, zweimal, erste Mal absolut aus Versehen. Ich habe nicht geguckt, was für ein Tag war. War dann völlig schockiert. Ich hatte nicht
was
damit gerechnet.
Hier?
Ja. Und ja, da sind dann halt auch die Heteropaare willkommen, die sich quasi dann einen Dritten suchen. Und tatsächlich auch immer eine sehr schöne Atmosphäre da.
Cool.
Deswegen war ich dann auch das zweite Mal, war ich dann absichtlich tatsächlich dort. War jetzt aber dann in der Gay-Sauna in der Regel trotzdem immer nur an den Junior-Days. Es gibt meistens in den Saunen so Thementage, um halt bestimmte Gruppen anzulocken. Ne? Also es gibt einen Daddy's Day, wo halt die Daddies ein paar Euro Rabatt bekommen und dann kommen die ganzen, die ganzen möchtegern Sugar Babies, die sich einen Daddy suchen. Also oft ist mehr junges Volk am Daddy's Day da als am Junior Day.
Ja.
Und am Junior Day mehr altes Volk. Das ist
herrlich.
Verdrehte Welt. Und ja, ich bin dann meistens immer zum Junior Day da. Das ist dann, glaube ich, für unter 30-Jährige dann ein bisschen sehr billiger und hast dann meistens deinen Barbereich oben, wo auch gemütliches Beisammensitzen ist, hast einen kleinen Raucherbereich, dann geht hin raus, geht's mit der ganzen, ich sag mal gerne so, ja, Play Area los, also zwei Spielräume, zum Beispiel mit Schaukel, Gynäkologenstuhl, Andreaskreuz, Bock, verschiedene Kabinen, wo man sich ein bisschen mehr Privatsphäre suchen kann, auch so Liegewiesen, wo man das öffentlich seinen Spaß haben kann.
Das sind dann so wahrscheinlich so Matratzen.
Genau, da hat man einfach eine große Matratzenfläche und da legt man sich dann hin und hat seinen Spaß und freut sich darüber, dass jemand zuguckt, zum Beispiel. Und also ich beschreibe jetzt gerade so ein bisschen meine Lieblingssauna, da wo ich auch Stammgast bin.
Ja, gerne.
So. Und dann hast du unten hast du den Umkleidebereich, hast du eine Infrarotsauna.
Das habe ich mich nämlich gefragt. Also es gibt schon auch wirklich Sauna.
Ganz normale Sauna, auch Aufgüsse, tatsächlich auch sehr gute Aufgüsse. Ne? Dann gibt's natürlich auch die Dampfsauna. Die Dampfsauna ist etwas anders, als man sie normal kennt. Die ist nämlich dunkel und etwas verwinkelt. Und auch nicht ganz so warm wie eine normale Dampfsauna.
Also damit man da auch ein bisschen Action haben kann.
Genau, damit man
kann,
da ein bisschen Spaß haben kann. Ich habe tatsächlich sehr gerne Spaß in der Dampfsauna. Ich komme dann vielleicht auch noch zu. Also gerade so dunkle, wo ich jetzt nicht hundertprozentig gesehen werde, sondern einfach ein Schwanz nach dem anderen blasen kann. So, deswegen kommt dann auch die Zahl zustande. deswegen, ich habe den meisten Spaß tatsächlich in der Dampfsauna und wenn es mir dann wirklich gefällt, ne, also wenn, was weiß ich, der Schwanz wirklich stattlich ist, also ein bisschen eine Size Queen, sag mal so.
Size Queen, ich liebe es.
Dann geht man halt mal hoch und sucht sich da eine Kabine und hat dann dort seinen Spaß zu Ende. Ja. Genau, und dann hast du noch zwei Pools, also so Whirlpool, wie gesagt, eine normale Sauna, Trockensauna mit Aufgüssen auch. Draußen noch einen Bereich, wo man sich hinsetzen, hinlegen kann. Und ja, das ist, glaube ich, so der grobe Überblick.
Okay, und wie laufen die Leute rum? Also stelle ich es mir eher vor wie in einem Swingerclub, wo Leute halt auch irgendwie mit coolen Outfits und Lack und Leder und so weiter rumlaufen? Oder wie in einer Sauna, wo Leute im Bademantel und darunter nackig sind?
Also Bademantel schon mal nicht. Also es gibt ein paar, die mal mit Bademantel rumrennen, aber die werden dann, glaube ich, eher komisch angeguckt. Also in der Regel hast du halt einfach dein Handtuch drum. Es gibt auch bestimmte Fetischtage, beziehungsweise auch wie nennt man das? Gruppentage, also gerade hier so Bärsauna zum Beispiel, also wo dann die Bär-Community vorbeikommt. Und dann beziehungsweise gibt's halt auch die Fetichtage, wo man dann halt, was weiß ich, seine Papi-Maske aufsetzt oder halt dort in Latex rumrennt, wo ich mir immer vorstelle, dass das schwierig ist, dann nochmal in die Sauna zu gehen. Aber ich glaube, die sind dann nicht für die Sauna da.
Ich glaube auch.
Also ansonsten ganz normal mit Handtuch drumherum und das wird dann halt abgelegt, sobald die Action losgeht.
Okay. Und da hast du auch ein cooles Erlebnis zu erzählen?
Ach, nicht nur eins, aber ich glaube, so viel Zeit haben wir dann auch wieder nicht. Aber eins war auf jeden Fall extrem cool. Es gab da so einen Barkeeper, wo ich immer gedacht habe, ich finde den sehr unfreundlich, also er ist halt sehr direkt gewesen, so ist auch so ein kleiner, ich habe ihn immer Giftzwerg genannt.
Okay.
Aber tatsächlich scheint er mich ziemlich gern gehabt zu haben, halt auf seine Art und Weise, was ich dann so im Nachhinein festgestellt habe und ab dann ging das auch sehr gut zwischen uns. Da waren ein Pärchen, nee, zwei Pärchen waren da aus NRW irgendwie waren die da zu Besuch. Und ich, da Stammgast, ich war eigentlich, also zu der Zeit war ich, glaube ich, zu jedem Junior Day da. Ich sage auch immer, das war so ein bisschen ich habe mich dort immer sehr wohl gefühlt, weil es war halt, du bist unter Gleichgesinnten, sage ich mal. Also ich habe sehr wenig Freunde, die im Gay-Bereich zu orientieren sind. Also ich habe hauptsächlich hetero Freunde, sagen wir es ganz einfach so. Und da hatte ich tatsächlich das erste Mal die Möglichkeit, wirklich face to face mit jemandem über die üblichen Dinge zu reden, ne? So coming out, weil wie lebt man, wie kann man irgendwie Menschen davon erzählen, dass man halt schwul ist, wie soll man damit wie soll man damit umgehen, wenn jemand jetzt nicht so positiv darauf reagiert, wenn man ihm das erzählt. Und das ist halt wieder das, also du gehst halt zum einen, gehst du natürlich dorthin, weil du gerne Spaß haben möchtest. Aber bei mir ging das dann irgendwann dazu über, zu sagen, okay, ich gehe dahin, weil ich die Community da so geil finde. Und da muss ich auch sagen, dass die Sauna, wo ich hingehe, eine der besten. Also ich habe auch viele andere in Deutschland probiert. Aber da, wo ich hauptsächlich hingehe, da ist es wirklich ein ganz anderes Klima. Das sagen auch alle Gäste, die da hinkommen. Also die Sauna, das ist viel mehr ein Miteinander, viel mehr Offenheit. Das ist nicht so ein verklemmtes, ich muss hier unbedingt jemanden zum Vögeln finden, weil ich habe keine Lust aufs Resteficken dann gegen 22 Uhr.
Herrlich.
Und deswegen gehe ich da so gerne hin. So zurück zur eigentlichen Frage. Da waren zwei Paare, befreundete Paare, die da hingekommen sind, und ich habe die schon, du hast dort an der Bar, hast du diese Überwachungskamera, die dann den Eingangsbereich zeigt, und es war halt wenig los an dem Tag, und ich habe dann so ein bisschen dahin drauf geguckt, und dann habe ich die so gesehen und dachte mir so, wow, genau mein Typ, also alle vier von denen, genau mein Typ.
Nice.
Oh, herrlich. Und dachte mir so, oh Gott, und du hast tatsächlich eine Chance. Also mein Selbstwertgefühl, da haben wir schon established, war zu dem Zeitpunkt vor allen Dingen jetzt nicht das unbedingt das Beste. Hab mir so gedacht, es ist wenig los, hast du vielleicht sogar eine Chance irgendwie. Bin aber halt eher ein schüchterner Mensch so. Aha. Und saß dann dort an der Bar die ganze Zeit, hab den immer wieder hinterher geguckt. Und der Barkeeper war dann halt so, oh, jetzt red die doch endlich mal an, Mensch, ich will meine Ruhe hier mal mit, da kannst du nicht mal los, so in etwa.
Nett.
Ja.
Auf seine Art und Weise war es tatsächlich nett, ne?
Ja, ja. Was danach kommt, auf jeden Fall noch mehr. Dann kamen die nämlich zu viert dort an und haben sich was zu trinken bestellt. Und ich habe immer wieder so Seidenblicke und so auf dem Stuhl fast zerschmolzen dort. Und er sagt dann, guckt die so an und sagt, oh, jetzt redet den endlich mal an, der will schon die ganze Zeit was von euch, ich kann's mir nicht mehr angucken.
Geil.
Ja.
Boah, aber in dem Moment ist es doch kurz so, die Klappe.
Oh, ich wäre am liebsten, wäre ich sofort rausgerannt. Wenn ich nicht nur ein Handtuch umgehabt hätte, ich hätte die Sauna verlassen. Aber hat was geholfen. Also ich saß da, hab Erdbeerleimes getrunken, falls du das was sagst. Und die kannten das nicht und haben dann so gefragt, ja, was ist das? Und dann hab gesagt, Erdbeerleimes. Wer weiß, ob die das nicht, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, es war vermutlich nur ein Play von denen. Weil dann haben die so gesagt,
ja,
so
kommt man ins Gespräch,
bestellen wir uns auch mal ein. Und dann haben sie so gesagt, naja, aus dem Glas möchten wir das nicht trinken. Und dann musste ich halt für jeden das in den Mund nehmen. Und dann halt übers Küssen, Zungenküssen wurde das dann halt quasi, durften sie dann auch was davon probieren.
Ultra nice.
Ja, dort an der Bar. Es war schon ein gutes Vorspiel, halt dort völlig öffentlich an der Bar. Ich glaube, der Barkeeper war auch sehr froh drüber, dass er da ein bisschen zugucken konnte. Er war die ganze Zeit still, er hat ausnahmsweise mal keine Kommentare gemacht. Ja, wo das dann fertig war, sind wir halt zu viert hinter in die eine dieser Spielräume mit Schaukel und allem. Und dann habe ich mich von allen Vieren ficken lassen und vollspritzen lassen, genau.
Nice. 5 Leute.
Genau.
Ich verknote gerade meine Finger, für alle, die mich nicht sehen können. Erklär mal. Den Sport dahinter.
Also, es ist halt jetzt auch schon wieder ein bisschen her und es war halt auch Alkohol im Spiel. Aber also die meiste Zeit, ne, hatte ich auf jeden Fall jemanden, der mich von hinten gefickt hat, jemanden, dem ich Oralsex gegeben habe. Und zwei standen dann meistens irgendwie daneben. Einer, der hatte auch den Fetisch, habe ich danach erfahren, halt zuzugucken größtenteils.
Ja.
Der hat auch fast die ganze Zeit zugeguckt, weil sein noch ein anderer Fetisch war, halt in gecreampite Löcher reinzuspritzen. Also da, wo schon reingespritzt wurde, da dann reinzuficken und zu spritzen.
So wie ich deine bisherige Geschichte verstanden habe, war das doch genau passend zu deinen Vorlieben, oder?
Ja, ja.
Schicksal.
Match made in heaven. Und deswegen, also die waren ja, wie gesagt, es waren zwei Paare. Meistens hat mich dann quasi immer das jeweilige Paar gleichzeitig bearbeitet. Und wo dann alle fertig waren, haben wir uns halt dann zusammen in die Sauna gesetzt, haben noch einen Aufguss mitgemacht. Und ich bin dann tatsächlich auch noch mit zu denen ins Hostelzimmer gegangen, weil ich jetzt auch nicht dort in der Stadt wohne, wo diese Sauna ist. Hab dann dort noch mit übernachtet, hatte dann noch mit zwei nochmal in dem Hostel ein bisschen Pam Pam.
Ja.
Und ja, am nächsten Morgen dann sehr, sehr, sehr befriedigt nach Hause gegangen. Das war, cool. glaube ich, die bis dato schönste oder beste Erfahrung, die ich in der Gay Sauna hier gemacht habe.
War nice. Ja, auch weil das so smooth dann läuft, ne? Ja, 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 das klingt schon gut. Du hattest noch den Begriff Darkroom, glaube ich.
Genau, erwähnt. Darkroom. Also oft, wenn es jetzt keine Gay-Sauna gibt in der Stadt, gibt es zumindest irgendeine Gay-Bar, die meistens dann ein Darkroom hinten dran hat. Und da ist es dann so, dass halt irgendwie Kabinen mit Glory Holes zum Beispiel, ist halt sehr dunkel, deswegen eher Darkroom. Gibt dann auch Bereiche, wo gar nichts zu sehen ist. Da gehst du halt rein und es ist halt einfach nur befühlen, Spaß haben, ohne zu wissen, wer es ist.
Crazy. Ne?
Beziehungsweise dann hast du auch deine Kabine, habe ich schon gesagt, auch noch ein Schaukelraum, sage ich immer.
Ja.
Was halt, ich mag das immer gerne mit Schaukel oder mit Gynäkologenstuhl, ist halt extrem bequem zu Bottom. Also
ja, klar, du legst dich einfach rein und.
Ja, was ich ja am Bottom so mag, ich muss selber kaum was machen. Ich lasse mich einfach bearbeiten. Oh, es ist so herrlich.
Verstehe ich voll gut.
Und ja. Das ist, glaube ich, also du hast vorne, wie gesagt, deine Bar, da kannst du dir deine Getränke bestellen und dann gehst du hinten auf die Jagd.
Ich glaube, du hast jetzt schon einige Begriffe fallen lassen, die so ein bisschen nach Szenebegriffen klingen. Und vielleicht hole ich jetzt mal die Klischeekeule raus mit allem, was man so, ich sag mal, mainstreamig so ein bisschen über die Szene mitbekommt und du erklärst es mir dann. Was hältst du davon?
Das können wir gerne machen. Ich möchte aber gleich sagen, für alle Gays, die hier so zuhören, ich habe keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Alles, was ich erzähle, ist meine Meinung und jeder kann seine Meinung haben.
Bin ich absolut fair.
Gut.
Also, du hattest von Menschengruppen gesprochen, namentlich zum Beispiel Twinks, Hunks, Daddies, Bears hast du genannt. Ich glaube, ich kenne den Begriff Beaver noch.
Ich weiß nicht, ob ein Beaver ein Otter ist, aber also ich kenne eher Otter.
Ah ja, 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 ich glaube, ja.
Ich wüsste jetzt nicht, was ein Beaver ist, da muss ich passen, aber ja, ja.
Magst du mal so grob, also das sind Gruppen an Männern, die einem bestimmten Look oder Alter entsprechen, oder?
Richtig, genau, also Twink ist halt, man sagt immer so, also muss auf jeden Fall unter 30 sein, muss jung aussehen, eher so, also muss von den Looks her in die Teen-Richtung gehen, eher schlank als irgendwie mit Muskeln, athletisch, weil dann geht's schon wieder in die Richtung Twunk, ne? Man redet dann auch immer meistens um den 30. Geburtstag, das ist der Twink-Death, und dann kannst du dich entscheiden, ob du so viel zum Sport gehst, dass du zum Hank wirst oder du lässt dich halt einfach gehen und wirst zum Bär und lässt deine Haare wachsen.
Das ist so geil.
ich finde halt immer, also die Gays mögen es zwar nicht, sich oft in Gruppen oder irgendwie so kategorisieren zu lassen oder mit Vorurteilen belastet zu sein, aber geben sich halt selber Haufen Label. Deswegen sehe ich das immer ein bisschen kritisch, aber es ist natürlich einfach, damit zu kommunizieren. Also, ne, Twink, wie gesagt, jung, eher dünn, keine Muskeln, also wenig Muskeln, wenig muskulös. Dann kommt der Twunk, der halt dann schon eher ein Twink ist, nur mit ein bisschen mehr Muskeln, athletisch, wo wir dann übergehen zum Hank, der muss jetzt nicht mehr unbedingt jung sein, das ist dann halt schon, ja, ein bisschen eher männlich, ich sage jetzt männlichere Züge, das klingt auch wieder falsch, männlich gelesene Züge. Und dann haben wir noch den Bär, das ist eher ein korpulenter Mann mit viel Körperbehaarung, wohingegen dann der Otter, der Dünne mit viel Körperbehaarung ist. Was haben wir noch?
Daddies hast du noch genannt?
Ach ja, Daddies. Ja, Daddies ist,
ja, ist, glaube ich, schon.
Glaub, das ist ja selbst erklärend.
Klassischer Begriff.
Was mich irgendwann mal beleidigt hat, war, dass mich irgendein Twink auf so einer Dating-Plattform halt angeschrieben haben, na Daddy, und ich denke mir so, Junge, ich bin 5 Jahre älter als du und ich sehe ganz bestimmt noch nicht wie ein Daddy aus. Bitte.
Wo würdest du dich denn auf dem Spektrum einordnen?
Ich wünschte, ich könnte mich als Twink bezeichnen, aber ich glaube, dafür habe ich ein bisschen zu viel Pfunde.
Okay, also sehr, sehr strenge Regeln.
Oh ja.
Okay.
Also Bodyshaming ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz schwieriges Thema in der Gay-Community.
Okay.
Also es geht wirklich hauptsächlich um Looks, weil es halt wirklich um den Spaß geht, ne? Und Leute, die halt jetzt nicht unbedingt den perfekten Bodystandard entsprechen, haben es schon schwer. Also du hast gerade auf Gay-Dating-Plattformen liest du öfters mal No Fats, No Femmes, No Asians zum Beispiel.
Krass, okay.
Also das wird dann auch ganz direkt und offen kommuniziert, dass die brauchen es gar nicht erst versuchen und wenn sie es versuchen, werden sie halt sofort geblockt.
Oh. Mhm.
Klar, es gibt auch genügend, die da jetzt kein Problem mit haben. Ich kenne auch viele, die extrem geilen Body haben und dann halt sagen, ja, ich will unbedingt was zum Anfassen haben. Und dann hast du da, ich weiß, jemand, der halt jetzt kein Sixpack hat, sondern eher ein kleines Bäuchlein, hast du dann immer noch gute Karten. Aber es ist halt wirklich sehr auf dieses Sixpack, die Brust muss da sein, ne? Bubble Butt und am besten noch der 30 Zentimeter Schwanz und darunter mache ich es nicht. Ne? Ich kann jetzt selber von mir leider, also muss leider auch sagen, ich bin auch eher jemand, der zu den Trainierteren hingezogen ist, wobei bei mir aber Size definitiv mehr wichtig ist, also die Größe des Gemächts.
Ah, hast du eine gewisse Zentimeteranzahlen, wo du sagst, das ist meine Range, das will ich?
Also so ab 17, 18 soll es schon sein. Da habe ich Glück bei meinem Freund.
Aha. Mhm. Aha. Wo liegt der so?
Und der ist ungefähr bei 21, glaube ich.
Hoch. Ja. Okay, schick.
Ja. Und ordentlich Umfang ist er auch dabei.
Okay. Ja. Okay.
Ich darf nur Gutes erzählen, da hört sich das an.
Ja, okay. Ja, dann schon mal Grüße gehen raus, ne? Ja.
Vielleicht kommt er ja auch mal. Wie gesagt, er hat mehr über Fetische zu erzählen.
Ja, sehr, sehr gerne. Also immer gern. dann kommen wir eigentlich zu dem nächsten Klischee, sag ich mal. Du hast ja jetzt gerade schon über Oberflächlichkeit gesprochen, ne? Mhm. Weil das auch viel um den Spaß geht. Da ist für mich ein nächstes Klischee, was ich gehört habe, so die Promiskuität. Also dass in der Gay-Community viel häufiger und viel schneller Sex gehabt wird als in heterosexuellen Kreisen. Keine Ahnung, sag mal Kreise.
Ja.
Ne? Aber ist das so?
Ja, definitiv. Also es ist halt, es dreht sich auch ganz vieles wirklich hauptsächlich nur um Sex. Also ich weiß nicht, ob ich einfach auf den falschen Dating-Plattformen unterwegs war. Ich habe es auch mit Tinder probiert und das ist jetzt nicht unbedingt die, weiß ich nicht. Also wenn man jetzt so Dating-Plattformen wie zum Beispiel Grindr hat.
Ja, das ist ja der Klassiker.
Das ist der Klassiker. Und da weiß jeder, ne, du bist auf Grindr, du willst mit an sich, also an hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit da Sex haben irgendwie. Oder hast zumindest nichts dagegen, wenn es nur darauf hinausläuft. Es steht zwar an jedem Profil oder in vielen Profilen keine Ones, also keine One-Night-Stands. Mhm. Aber sind wir, also ich habe es bis jetzt noch nicht erlebt, dass meistens ist irgendwann die dritte Frage, na, wonach hältst du Ausschau? Und dann kommt halt Fun. Hast du Bilder? Dann werden die Bilder ausgetauscht. Ich meine, du kannst ja sogar in dem Profil angeben, ne? Erstens HIV-Status. Zweitens Position, also Top versus Bottom. Du kannst angeben, welche Fetische du hast in deinem Profil. Du musst viele Sachen gar nicht mehr in dem Chat da aussprechen, sondern du suchst ja, filterst da halt einfach raus, sagst, okay, du stehst halt, was weiß ich, auf Underwear, auf gut bestückt und auf trainiert, dann gibst du die drei Sachen in den Suchverlauf ein oder tust in den Filtern eintippen und dann wird dir da die passende Ware angezeigt, so in etwa. Und dann schreibst du an und dann hast du das aufs Beste und dann geht's los.
Krass, okay, das klingt weitaus schneller, als ich das so von Hetero-Dating-Plattformen kenne.
Ja, also jetzt mal als Beispiel der von gestern, was ich erzählt hatte. Ja. Das gibt noch die andere Plattform, Romeo. Mhm. Da kann man auch den Online-Status quasi so hingehen ändern. Du hast entweder Online, Date oder ich weiß gar nicht, wie sich das nennt. Das ist dann so eine Flamme und das heißt halt Now oder irgendwie so.
Ah, okay.
Also wenn du jemanden siehst, der so eine lila Flamme oben auf dem Profil hat und online ist, ja, der will gerade Sex.
Okay, und der wäre, also das ist so, ich gebe an, ich wäre bereit, jetzt ins Taxi zu springen,
genau,
Freunde.
Genau,
okay.
So. Und da stand halt auch gleich im Profil, suche jemand, der mich bläst. bin gerne auch dominant und am besten jetzt sofort. Das stand, glaube ich, fast genauso im Profil. Und dann habe ich mir gedacht, jo, du hast Zeit. Lass kommen.
Krass.
Ja.
Ja, okay, nee, das ist weitaus schneller, als ich das kenne.
Also ich glaube, wir haben
von 20, mir zumindest.
Ja, also ich glaube, wir haben 20 Minuten geschrieben und dann war er da.
Und wie ist das? Also dann steht da eine fremde Person
ja, vor einem, also ne? man meistens spricht man sich da vorher noch ein bisschen ab, wie man sich das vorstellt. Also ich habe ihn dann geschrieben, ne, ich lass dich rein, dann gehe ich sofort auf die Knie, du machst die Hose auf, schlägst mir deinen Schwanz ins Gesicht, dann steckst du mir in den Mund und fickst in meinen Mund. Und wenn du dann kurz vorm Kommen bist, ziehst ihn raus, spritzt mein Gesicht voll und lässt mich benutzt zurück. So, das habe ich ihm halt geschrieben.
Was gleichzeitig dann natürlich als Beschreibung dient, was man haben möchte, aber natürlich ja auch schon Dirty Talk ist, der schon antörnt, ne?
Genau, genau. Dann war er auch gleich Feuer und Flamme, hat er auch genau so gemacht. Und
dann ist er einfach wieder gegangen.
Und dann ist er wieder gegangen. Und dann wird meistens nie miteinander wieder geschrieben.
Krass. Okay.
Also ich weiß, dass das bei vielen auch anders läuft, dass viele schon eher so diese Freundschaft plus suchen und haben. Und ich habe auch gerade auch mit meinem Freund zusammen viele befreundete Pärchen oder auch Singles, mit denen wir uns dann auch öfter mal treffen. Ne? Einer zum Beispiel, der war so Busfahrer. Es gibt in manchen Städten gibt es so Unternehmen, wo es quasi wie ein Taxi in Kleinbusform gibt.
Ah, ja, ja.
Ne? Und er war quasi ein Fahrer davon und hatte Nachtschicht und dann lief, und er musste nicht fahren und er hat uns dann halt auf Snapchat so geschrieben, dass wir vorbeikommen sollen und dann haben wir, und dass wir Klebeband mitbringen sollen, weil in den Taxis ist ja auch immer eine Kamera und dann haben wir mit der Klebeband dort die, hier so Panzertape so die Kamera zugeklebt und dann sind wir uns da hinten, hat er uns noch ein bisschen weiter in, hintergeparkt, wo definitiv niemand unterwegs war und ja, weil der ist halt auch so genau unser Typ, also von meinem Freund und mir, auch so halt so schon ziemlich athletisch und auch ein bisschen devot und ja, da haben wir dann dort drin unseren Spaß gehabt.
Was habt ihr denn genau gemacht?
Also ich habe ihn geblasen, er hat meinen Freund geblasen, dann habe ich irgendwann beide geblasen, dann habe ich so ein bisschen immer mal wieder Cockschellen bekommen. Ich glaube, mein Freund ist dann in seinem Mund gekommen und er in meinem. Und das ist, ach ja, siehst du, das hatte ich vor uns vergessen. Also ich bin jetzt auch nicht jemand, der immer kommen muss.
Das wollte ich jetzt gerade fragen, weil du hast in keiner Story, glaube ich, bisher von deinen Orgasmen erzählt.
Ja, stimmt.
Und dann kommen wir vielleicht sogar auch schon, ich weiß nicht, ob das zusammenhängt mit dem nächsten Begriffserklärungsklischee-Ding. Top und Bottom. Mhm. Und du hast ja schon gesagt, du bist eher Bottom.
Ja.
Lass uns einmal beide Begriffe ganz kurz definieren, ne? Und dann erzähl mal, wie das bei dir so ist und ob das damit zusammenhängt, dass du eben nicht so auf deinen Orgasmus achtest.
Ja. Also ist eigentlich relativ einfach. Top ist der fickt sozusagen, der den Schwanz reinsteckt und Bottom ist der den Schwanz reingesteckt bekommt. Mhm. So. Es gibt immer so ein bisschen Verwirrung, wo ich jetzt auch nicht genau weiß. Man sagt halt auch ein bisschen aktiv und passiv.
Ja, stimmt, die Begriffe auch.
Aber ich habe das irgendwann mal so gelesen, dass quasi der Passive ist halt quasi der weniger aktiv hat. Also es gibt halt quasi passiv Bottoms und aktiv Bottoms. Also was, wo man quasi sagt, ne, also ist der Bottom jetzt, liegt der da und lässt machen? Oder ist der Bottom derjenige, der die Führung übernimmt und sagt, hier, du legst dich jetzt auf den Rücken
und ich reite dich zum Beispiel.
Mhm. Und deswegen glaube ich, dass das die richtige Definition wäre. Also es gibt den Top, der fickt, der den Schwanz in den Arsch reinsteckt oder in den Mund. Und dann gibt es den Bottom, der gefickt wird. Und dann gibt es halt den aktiven und den passiven Part, also der die Führung mehr oder weniger übernimmt.
Okay. Ne? Okay. Und du bist Bottom?
Ich bin Bottom. Oh, also.
Oder Verse Bottom hast du gesagt.
Oh Gott,
ne?
Ich darf jetzt meinen Ruf hier nicht zerstören. Ich bin Verse Bottom.
Achso, ist das eine Rufsache?
Ja, naja. Also, es gibt da ganz viele Memes auch drüber. Ne? Wenn ein Verse-Typ sagt, er ist Verse, ne, dann ist er Bottom. Okay. Also versuch mal einen Wörster zu bekommen, dass er toppt. Also das ist Ding da und Möglichkeit. Mein Freund, der, ich glaube, wenn ich Geburtstag habe, darf ich auch mal top sein. Sage ich immer so aus Spaß, weil tatsächlich das erste Mal, dass ich ihn getoppt habe, war an meinem Geburtstag.
Ah, okay.
Deswegen sage ich, oh, gibt's das jetzt jedes Jahr zum Geburtstag?
Das Geburtstagsgeschenk.
Ja, aber nee, ich bin tatsächlich nicht so der Typ fürs Toppen. Zum einen komme ich zu schnell und zum anderen, ich bin öfter mal sehr in meinem Kopf. Ich kann mich leicht ablenken lassen, was halt ein Problem ist in der Hinsicht, dass er halt irgendwann halt sagt, mein Schwanz, ja gut, wenn du jetzt eher an was anderes denkst, dann gehe ich.
Ah ja, okay. Ja. Mhm.
Deswegen bin ich lieber Bottom. Da kann ich mich ganz, also kommt natürlich auf den Top an, aber da kann ich mich ganz fallen lassen, da kann ich das alles genießen und ja, da kommen wir jetzt dazu, also das mit diesen nicht unbedingt kommen müssen, das hat nichts mit Top und Bottom zu tun. Ich glaube, okay. Das ist einfach
dein Ding so.
Mein Ding, genau. Wenn ich jetzt für viele Bottoms, ne, ist es halt wie bei Mann und Frau, ne? Wenn der Mann gekommen ist, ist vorbei. Wenn der Top gekommen ist, ist vorbei.
Ah, okay.
Dann darfst du dich an sich selber kümmern. Nee, jetzt nicht bei allen Tops. Also ich möchte jetzt hier kein Top-Shaming betreiben. gibt auch genug, die sich um ihre Bottoms sehr fürsorglich kümmern. Aber ich bin da einfach so der Typ, der sagt, ich brauche das nicht. Ich mag das, andere zum Kommen zu bringen. Ich stehe da total drauf, da dabei zuzusehen, wie man kommt, wie das rausspritzt. Deswegen mag ich es halt auch lieber, wenn es auf mir abgespritzt wird, als in mir. Ja, das ist so, dass ich halt sage, ich brauche für meine Befriedigung, brauche ich es nicht, dass ich jetzt unbedingt komme. Meistens hole ich mir danach schon noch einen runter, aber es ist jetzt muss jetzt nicht Teil des Aktes sein.
Ja, okay. Ja, nö, passt ja auch. Ich habe das immer so verstanden, dass das eine beleidigende Frage ist. Ich habe mir diese Frage auch nie gestellt, aber ich mache es jetzt mal im Namen des Podcasts. Ich stelle alle Fragen und du hast gerade den Begriff auch genannt. Es gibt ja auch Leute, die dann fragen, aber in einer homosexuellen Beziehung, wer ist denn dann der Mann und wer ist denn dann die Frau? Und ja. Ich denke mir so, ja, das, der Punkt ist ja, dass das nicht so ist.
Ja.
Aber Top und Bottom ist ja auch so eine Aufteilung zum Beispiel in ein binäres System.
Genau.
Und was ist deine Antwort auf diese Frage?
Ja, ich habe, glaube ich, bis jetzt, wenn ich die Frage gestellt bekommen habe, weil ich habe sie ja auch schon öfter gestellt bekommen, habe ich halt auch gesagt, na, das Schöne ist ja, es ist keine Frau dabei. Also jetzt nichts gegen Frauen, ne? Aber es ist halt einfach nicht mein Ding. Ich weiß nicht. Das ist klar, manchmal denkt man sich schon so, wenn man, ich meine, man ist ja auch in diesem binären System erzogen worden.
Ja.
Wo ich mir schon manchmal so denke, ne, wenn, klar, im Bett ist, ich bin halt nun mal eher die Sub-Bottom-Bitch, die sich gerne benutzen lässt und so.
Mhm.
Ich würde aber behaupten, dass halt auch viele Heterosexueller, gibt ja nicht ohne Grund Dominas, ne? Deswegen würde ich das jetzt nicht als, damit kann man definieren, dass man der Mann oder die Frau in der Beziehung ist. Ich würde manchmal sagen, ich bin vermutlich eher der weiblich gelesene Teil in der Beziehung bei uns. Also mein Freund sagt auch immer, ne, ich bin halt die Prinzessin, ich benehme mich halt auch wie eine. Aber prinzipiell würde ich sagen, so wie du es auch schon gesagt hast, das Schöne an einer schwulen Beziehung oder auch an einer lesbischen Beziehung, ne, man braucht keinen Mann und Frau, weil man hat entweder zwei Männer oder zwei Frauen. Wie die sich benehmen, ob das die Allgemeinheit als irgendwas liest, wie der benimmt sich jetzt feminin oder maskulin, ist der ihr Problem, nicht meins.
Kannst du mir Poppers erklären?
Oh, ich mag es tatsächlich nicht so. Also ich hab's, glaube ich, auch noch nie selber probiert. Ich mag den Geruch einfach absolut gar nicht.
Also vielleicht für alle, die es nicht kennen.
Ja, genau. Also Poppers benutzen vor allen Dingen Bottoms, aber es auch, benutzen auch viele Tops. Es ist, ich weiß gar nicht, ich glaube, das wurde mal als Raumduft erfunden. Man hat dann halt nur...
Echt?
Irgendwie so... glaube ich, ist das. Also es wird, für irgendwas wurde es mal erfunden, nicht dafür, für was es jetzt genutzt wird. Weil man hat dann relativ schnell festgestellt, wenn man da ein bisschen dolle dran riecht, dann unterbindet das so ein bisschen die Sauerstoffversorgung des Gehirns. Und das ist dann wie beim Choking, ne? Also Leute, die auch auf Choking stehen, werden das jetzt wissen. Meistens durch diesen Sauerstoffverlust ist ein Lustgewinn da.
Ja.
Ist halt einfach so. Und was es halt auch macht, ist, es wirkt extrem entspannend. Mhm. Bedeutet, gerade für eine Size Queen,
ja,
durchaus von Vorteil, wenn halt bestimmte Dinge, die ja dafür trainiert sind, Dinge nicht unbedingt reinzulassen.
Namentlich Schließmuskeln.
Genau. Innerer und äußerer. Der äußere ist der schlimmere von beiden. Ja, der entspannt halt den After extrem und lässt dann halt auch zu, dass da ohne groß vorzubereiten, was weiß ich,
auch jetzt vor denen oder so,
auch größere Penisse reinpassen, genau. Für den Top auch ein großer Lustgewinn, wie gesagt, ne? Also Luftzufuhr zum Gehirn oder Sauerstoffzufuhr zum Gehirn wird ein bisschen unterbunden oder eingeschränkt. Herz fängt ein bisschen mehr an zu pumpen, der Puls geht ein bisschen hoch, dadurch, also man hat einfach, es soll einen Lustgewinn bringen. Ich kann es nicht aus eigener Erfahrung sagen, weil ich mag den Geruch einfach absolut nicht. Ich sage auch immer allen, nimmt das, ist mir egal, ich brauch's nicht, ich bin trainiert genug.
Ist das gängig?
Ja.
Okay.
Also ich kenne eigentlich keine Party, keinen Saunabesuch, keinen Cruising, nichts, wo ich nicht irgendwie mal mit Poppers in Berührung gekommen bin. Also auch bei Freunden von mir, ne, geht man in den Kühlschrank, will die nächste Flasche Wein herausholen, weil man gerade mal einen schönen Abend zusammen verbringt, da steht halt der Poppers im Kühlschrank, ne?
Krass, okay, ja. Wie sieht das denn aus?
Das ist so eine kleine, wirklich ganz kleine Flasche, ich weiß jetzt nicht, wie man das beschreiben könnte, und ja, dreht man dann halt auf und dann nimmt man da hier so einen Nasenzug und dann macht man wieder zu und.
Ist das eine Flüssigkeit oder ein Gas?
Ja, ich glaube eine Flüssigkeit und das verdampft dann halt so ein bisschen und deswegen. Ist auch ätzend, also man sollte es jetzt nicht unbedingt auf die Haut groß bekommen. Deswegen bin ich da auch immer so, wenn die das beim Sex mit anbringen und dann liegt das da so rum und wenn sie es nicht richtig zugemacht hat. Also mir ist es halt einfach nichts. Da kommen wir wieder zum Thema oft in meinem Kopf und wenn ich dann darüber nachdenke, was jetzt alles passieren könnte, dann ist halt für mich der Lustgewinn gleich null.
Ja, na klar.
So.
Ja, dann bringt es halt auch einfach nichts, ne?
Nee.
Ja.
Ich bin gerne Herr meiner Sinne, jetzt mal abgesehen davon, wenn ich betrunken bin. aber ich will schon gerne beim Sex so voll dabei sein. Gut, es gibt noch ein paar Geschichten, wo ich vielleicht nicht ganz so voll dabei war, aber das, ja.
Aha. Möchtest du eine erzählen?
Ja, es war jetzt bei der letzten Pride Season.
Ja.
In einer größeren Stadt. Da war ich auch mit meinem Freund. Wir waren eigentlich da, um uns die Pride anzugucken und halt mit dabei zu sein. Haben dann aber auf Grindr wurden wir angeschrieben, ob man nicht halt zu einer Orgie gehen wollten. Da waren noch 10, 12, ich weiß nicht mehr genau wie viele, es waren auf jeden Fall genug. Andere Twinks und Twunks und auch ein Hank.
Aha.
Und ein Daddy für der Quoten-Daddy. Und wo wir da angekommen sind, war die Orgie schon eine ganze Zeit lang am Laufen und in dieser besagten großen Stadt ist jetzt der Drogenkonsum auch sehr gängig, also ich glaube, es war alles vorhanden. Also egal, was man hätte nehmen wollen, man hätte es nehmen können. Ich bin, glaube ich, bei Gras und Alkohol geblieben, weil das reicht mir. Mehr muss auch nicht. Und hatte man dann halt so einen Spaß so mit allen möglichen. Ne? Dann hast du die einen standen an der, also war so ein Wohnzimmer-Küchen-Ding, Kombi-Ding. Die einen standen so an der Küche, haben sich beim Getränk unterhalten und 4, 5 andere lagen Doggy-Style auf der Couch und wurden da gefickt. So 2 Bottoms, irgendwann auch ich mit darunter, haben sich da quasi die ganze Zeit so bereitgestellt und dann konnte halt jeder, sobald er wollte, ne, konnte halt rein oder mal wechseln und jeder mit jedem.
Krass, okay. Das heißt, ihr habt in eurer Beziehung wahrscheinlich dann auch Spaß an so Spielen im Sinne von, man guckt dem anderen dabei
oh,
zu.
Ja. Ne, so. Das fand ich, da habe ich tatsächlich so das allererste Mal so wirklich ganz intensiv zugeguckt, wie mein Freund andere Twinks gefickt hat. Und ich dachte, fand das so heiß. Boah, vor allen Dingen mit seinem großen Schwanz da, wenn der da diese kleinen, zerbrechlichen Twinks da durchnimmt. Oh, huiuiui, da ist mir aber... Habe ich ihm, glaube ich, noch nie so gesagt. Der wird es ja jetzt hören. Ich glaube, da freut er sich.
Das glaube ich auch.
Also nee, da wäre ich am liebsten auch gleich wieder auf die Knie gegangen und hätte mich von ihm dominieren lassen. Das fand ich echt heiß. Also
nice. Ja, glaube ich. Das ist schon krass. Bei der Story fällt mir ein weiteres oder ein letztes Klischee-Thema ein, was du aber auch schon angesprochen hast. Hm. Safety.
Ja.
Wir kennen ja diese Klischees auch durch wirklich ne, dramatische 80er, wo einfach viele Menschen gestorben sind.
Ja.
Also ich spreche jetzt über HIV.
Ja, ja.
Hm. Das Klischee ist, ich weiß gar nicht, aber ich glaube, das ist das Klischee, dass praktisch in der Gay-Szene sexuell übertragbare Krankheiten schneller wandern. Ich glaube ehrlich gesagt, das ist nicht so. Ich weiß es aber nicht. Wie stehst du dazu? Oder was?
Also ich
klär mich auf.
Ich glaube, was halt dem Klischee beiträgt, ist, dass sich Homosexuelle sehr viel mehr testen lassen.
Mhm.
Es gibt halt die PrEP, Präexpositionsprophylaxe, die quasi verhindert, dass man sich mit HIV anstecken kann. Zu einem gewissen Prozentsatz, der irgendwo in den 90er-prozentigen Bereich liegt. Und Teil davon, dass man diese PrEP bekommt, ist, dass man alle 3 Monate da zum Testen geht.
Mhm.
Wo dann wirklich alles getestet wird. Blut, Urin, Abstrich, Rachen, Analbereich. Und dass dadurch halt auch sehr viel schneller irgendwas zu finden ist. Weil es gibt ja viele Geschlechtskrankheiten, die im ersten Moment zum Teil symptomlos verlaufen. Also gerade wenn man an Chlamydien und Tripper denkt, für den Mann im Genitalbereich, also am Penis, ist es oft symptomlos. Nee, falsch rum. Nee, für den Bottom im Analbereich ist es oft symptomlos, so dass er das leichter übertragen kann. Im Penis merkt man es schon relativ schnell, weil es dann beim Pinkeln ein bisschen brennt. Ein bisschen sehr. Ja, deswegen ist das, glaube ich, sehr einfach zu übertragen. Und das Problem ist, Safety ist jetzt, ich würde sagen, vor der jetzigen Generation, also so Gen Z, ganz stiefmütterlich behandelt wurden, weil halt, klar, Geschlechtskrankheiten gibt's, aber es gibt nicht die Möglichkeit, ein Baby zu zeugen oder so, was dann lebenslang irgendwie, ich will jetzt nicht sagen beeinträchtigt, aber schon das Leben stark beeinflusst, sagen wir es so.
Mhm.
Deswegen, ich glaube, da ist diese große Angst ist schon mal weg, so dass deswegen das Kondom halt eher als störend empfunden wird. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich kann kein Kondom anlegen, da kommen wir dann wieder mit diesen, ich bin oft in meinem Kopf und wenn das dann nicht beim ersten Mal funktioniert, dann können wir mit dem Vorspiel nochmal von vorne anfangen. Und ich würde sagen, ich habe es jetzt in letzter Zeit, stelle ich fest, wenn ich mit etwas Jüngeren schreibe, also die jünger sind als ich, dass safer Sex öfter verlangt wird, als ich das noch aus meiner Zeit, wo ich halt 18 war, kenne. Nichtsdestotrotz, ich würde nicht behaupten, dass es mehr Übertragungen gibt als bei Heterosexuellen. Ich kenne mich tatsächlich bei Heterosexuellen da gar nicht so aus, wie schlimm in Anführungszeichen das da ist. Es ist natürlich, ich glaube, Homosexuelle haben eher öfter solche Massenveranstaltungen, wo es dann halt mit dem Verhalten, was wir halt an den Tag legen, im Sinne von wenig Kondome benutzen, wo man halt sagen kann, ne, also wenn du, was weiß ich, im Lab in Berlin warst, dann gehst du danach am besten gleich zum Arzt und lässt dir alle möglichen Antibiotika verschreiben, weil du hast definitiv irgendwas.
Echt?
Ja. Also Berlin ist da ganz schlimm. Ich glaube, ich bin auch noch nie aus einem Berlin-Sexurlaub zurückgekommen, ohne dass ich irgendwas hatte.
Krass, okay.
Ja.
Also das ist schon so wie ein Taylor Swift-Konzert zu Corona-Zeiten.
Ja, ja. Genau. Okay. Mein Arzt hat irgendwann mal zu mir gesagt, also Herr Punkt, 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 ne? Mhm. Jetzt brauchen sie nur noch Syphilis, dann haben sie das Bingo voll.
Boah.
Also ich bin auf PrEP in der Hinsicht, also HIV-negativ, muss aber schon sagen, dass ich, also Tripper, Chlamydien, Syphilis, hatte ich auf jeden Fall schon alles drei.
Ja, ja, krass.
Ne?
Okay.
Macht man durch.
Und was, was fühlt sich am schlimmsten an?
Also Tripper und Chlamydien unterscheiden sich für mich kaum, weil im analen Bereich führt es halt wirklich dazu, dass es halt sehr juckt, zum Teil auch wund wird und dann auch öfter mal blutet.
Mhm.
Das ist unangenehm.
Ja.
So leicht, so dezent unangenehm.
Stelle ich mir auch unangenehm vor.
Bei Syphilis fand ich es ganz krass, dass man es wirklich richtig gesehen hat am Körper, dass dann so Flecken entstanden sind.
Ach krass.
Und dass ich es nur dadurch halt auch mitgekriegt habe. Sonst habe ich das anders, habe ich es gar nicht. Ich meine, so im Nachhinein habe ich dann festgestellt, ich hatte so wunde Flecke in der Nase, die auch wehgetan haben, ja, oder auch am Mund.
Aber das verbindet man ja nicht
das
direkt,
verbindet
ne?
man nicht, ne? Man denkt halt einfach, ah, scheiße, trockene Luft, so. Ne? Und dann habe ich halt, dann kam noch diese Flecke dazu und ich dachte mir so, Gott, was hast du dir hier eingefangen oder was geht denn jetzt so ab? Dann habe ich halt, ich kenne mich halt nur mittlerweile schon ein bisschen mit Geschlechtskrankheiten aus, habe dann schon so gedacht, wenn es mal nicht Syphilis ist. Und habe dann halt auch gleich bei meinem Infektiologen angerufen, und also bei meinem PrEP-Arzt sozusagen, und habe gesagt, hier, ich muss so schnell wie möglich mal bitte zur Blutkontrolle. Und dann, ja, wurde es halt auch festgestellt. Dann hat man da 2 Penicillinspritzen in den Arsch bekommen. Und ich muss sagen, also vor Syphilis, der Rest ist, also Tripper, Chlamydien ist gar nicht so schlimm, weil du nimmst halt einfach Tabletten, aber Syphilis, da kriegst du halt diese Spritzen in den Hintern und der tut dann für 3 Wochen weh und du kannst kaum schlafen, weil du kannst nicht irgendwie auf der Seite liegen oder auf dem Rücken und du denkst dir nur so, warum bin ich so eine Hure?
Findest du diese Muskelschmerzen wie von so einer Impfung?
Ja, genau, ja, okay, nur dass du halt auf beiden,
nur auf beiden
Backenseiten, ja.
Ach.
Du kannst weder links noch rechts liegen. Dann hatte ich auch noch Nachtschicht zu der Zeit und sowieso ich auch wenig Schlaf. Und dann habe ich noch diese Spritzen bekommen. Ich dachte mir so, oh ey, also jetzt will dir irgendjemand aber ganz doll sagen, dass du mal ein bisschen dein Verhalten überdenken solltest.
Krass, ey. Ja, okay. Wow, spannend. Ja gut, Freunde, also ihr wisst alle Bescheid, ne? Immer schön zum Arzt gehen.
Ja,
abklären lassen.
Das gibt auch genügend anonyme Stellen, wo man das machen kann. Man muss auch nicht seinen Namen angeben. Es reicht dann zum Teil das Geburtsdatum, glaube ich. Man braucht jetzt nicht einen festen Arzt. Gibt genügend Stellen. Vielleicht, weiß ich nicht, können wir ja dann nochmal zusammen gucken und vielleicht auch mal in die Folgenbeschreibung packen.
Ja,
oder so.
Genau. Wir packen Links in die Folgenbeschreibung.
Genau. Und dann immer schön testen lassen. Es tut nicht weh.
Gibt's noch was, wo du sagst, da möchtest du aufklären oder mal genauer hinschauen?
Ich weiß nicht, zum ganzen Thema Coming Out kommen wir dann noch so?
Ja, warum nicht jetzt?
Ja, genau. Ich wollte halt einfach sagen, dass halt viele reden ja in letzter Zeit über unsere Sprache.
Ja.
Und ich glaube, also ich hatte wirklich ganz heftig zu tun mit meinem Schwulsein. Also ich habe auch oft in der Nacht wachgelegen und geweint und mir gedacht, warum ich? Ne? Ich wollte immer Familie mit Kindern, also heutzutage jetzt nicht mehr. Ich bin eigentlich ganz froh, einfach nur Onkel zu sein. Da kann man die Kinder, man hat den Spaß mit Kindern und kann es dann wieder abgeben, sobald sie einen nerven. So. ich liebe meine Niffen und Nichten.
Grüße gehen raus.
Ich hoffe nicht. Also, wer hört euch das an?
wir haben tatsächlich darüber gesprochen, dass du da echt drunter gelitten hast.
Genau, ich habe da wirklich sehr drunter gelitten. Ich würde fast sagen, also ich habe mich ja nicht geoutet, bevor ich 18 war. Auch nur, weil ich tatsächlich krank geworden bin durch das Geheimhalten. Also ich hatte dann zu der Zeit meinen ersten Freund, Und dieses ganze, dieser erste Freund hieß zufälligerweise genauso wie einer meiner besten Freunde, bei dem ich ohnehin viel war.
Ah,
und deswegen also konnte
du noch nicht mal lügen.
Nein, genau, so habe ich mir das auch immer eingeredet, aber der Körper weiß halt schon, dass man lügt. Und mein Körper ist tatsächlich so einer, der schon sehr deutlich macht, wenn ihm irgendwas nicht gefällt. Sprich, ich bin krank geworden in der Hinsicht, dass halt mein Herz ab und zu mal gesagt hat, nur jetzt machen wir mal ein bisschen unregelmäßig weiter so. Also es war wirklich psychische Belastung und durch psychische Belastung kann man halt körperlich krank werden. Lasst euch das gesagt sein. Psychische Belastung hat nichts nur was mit Kopf zu tun, das kann sich auch sehr deutlich körperlich äußern. Und es war dann so, dass ich, wie gesagt, mich mit 18, 19 erst geoutet habe, weil ich halt krank wurde und an meinem 19. Geburtstag, deswegen kann ich das so genau sagen, früh kotzend vor der Toilette saß, weil halt ich Haufen Herzrasen, also ich hatte quasi immer wieder Panikattacken im Endeffekt.
Oh Gott,
ja? Und bin dann zum Arzt gegangen, der hat dann halt auch nachgefragt. Das Ding war, dass dieser Arzt mit meiner Mom zusammengearbeitet hat. Und jetzt kommt ein bisschen was ziemlich kritisch ist, wo ich auch damals echt ausgerastet bin. Aber er hat halt, ich habe halt meinen Eltern gesagt, ich hätte ganz normal Erkältung oder hier, ne, Magen-Darm. Und er hat meine Mom dann an dem Tag, weil er mit ihr an dem Tag noch zusammengearbeitet hat, gefragt, ob es denn in unserer Familie eine Geschichte mit Herzkrankheiten gibt. Nichts weiter. Deswegen, ne, also, ganze Thema
Schweigepflicht,
sehr kritisch zu betrachten. Er ist aber halt schon eher so Familienfreund großteils gewesen. Deswegen das Ganze sowieso ein bisschen schwierig ist.
Schwierig, ja.
Im Nachhinein kann man ihm nur danken, weil er dadurch ermöglicht hat, dass ich an meinem 19. Geburtstag vermutlich so viel geweint habe, wie noch nie in meinem Leben. Und da halt mein Coming-out hatte, zuerst bei meiner Mom, dann kam mein Vater nach Hause, dann habe ich mich auch noch bei ihm geoutet. Wo dann quasi nur die einzige Aussage von meiner Mom war, naja, denkst du nicht, dass, also wir kennen ja unser Kind, ne, denkst du nicht, dass wir uns das schon irgendwie gedacht haben? Und was erwartest du jetzt? Sollen wir, dass wir dich raushauen? Oder was ist, also, ich freue mich, weil ich hab noch einen Bruder, der ist heterosexuell, und dann hat sie halt so gesagt, naja, und dann kriege ich noch einen Schwiegersohn, den ich immer haben wollte, und dann war die ganze Sache so geklärt, so in etwa.
Das klingt aber auch nach einer sehr schönen Reaktion.
Ja, oder? Definitiv. Ich muss auch wirklich sagen, egal bei wem ich mich geoutet habe, ich hatte nie eine schlechte Reaktion. Ich fand es sogar ganz witzig einmal, da habe ich es auf Arbeit quasi auch. Also ich habe dann irgendwann für mich beschlossen, ich werde es jetzt nicht aktiv machen, aber wenn es irgendwie zur Sprache kommt, dann werde ich es nicht verheimlichen. Und dann hatte ich, wie gesagt, mein Freund, und ich habe dann halt auf Arbeit im Pausenraum mit einer Kollegin, die ich sehr gut mochte, hat so gequatscht und habe dann ja gesagt, ja, mein Freund, und da war gerade irgendwas zu Hause, lief gerade nicht ganz so gut, und dann habe ich das halt so gesagt. Und dann sie so, was? Du hast einen Freund? Und ich so, ja, aber warum flüstern wir jetzt? So, deswegen. Klar, bei manchen kam es über, also die waren überrascht. Von vielen habe ich gehört, hätte ich jetzt bei dir nicht so gedacht. Wo ich mir dann auch so manchmal denke, ne, von vielen habe ich auch gehört, ja, war klar. Ich würde auch behaupten, also in meiner Art und Weise, wenn ich mich wirklich mit jemandem verstehe oder mich bei dem wohlfühle, dann kann man es mir schon anmerken. Wenn ich jetzt wirklich so ganz normal im öffentlichen Raum unterwegs bin, würde ich jetzt nicht sagen, dass man dieses Klischeehafte an mir anmerkt. Ne? Kann jetzt jeder für sich selber denken, wie er einen Schwulen definiert. Aber meistens ist es ja relativ gleich, so die Art zu laufen, zu reden, zu was weiß ich.
Das ist schon komisch, atmen. Dass sich da so ein Klischee durchgesetzt
ja,
hat.
Ja,
ne?
Aber das ist, glaube ich, auch sehr durch Film entstanden.
Ja.
Ne? Also ich guck dir jeden Film ever an, der Schwule eher so als Quotending mit dabei hat.
Ja, der schwule beste Freund.
Ja, genau. Und ja. Wie der sich, ne, der hat immer irgendwie einen Schal drum und da hat er noch einen Fächer in der Hand und ganz lockere Gehweise.
Ne, Handgelenke. So.
Ja, das ist abgeknickte schon, Handgelenk. Und,
boah, ja.
Ja,
das ist schon die krasse Klischeekeule, ne?
Ja.
Und eigentlich, Entschuldigung, aber man sieht Leuten ihre Sexualität nicht an.
Nee, eben. Das so, ist, ne? Gut, bei manchen. Oh, jetzt mache ich mich wieder einem Klischee. Nee, also klar, es gibt natürlich welche, da denkt man sich so, ja, da sehe ich den Regenbogen 3 Meter gegen Wind. Aber das ist ja jetzt, ist ja auch nicht schlimm, ne? Also soll ja einfach jeder leben und nach seiner Fasson glücklich werden. Hauptsache, er bleibt gesund. Und gerade an meinem Beispiel sieht man, glaube ich, oder erkennt man, was passiert, wenn man sich selbst verneint oder verleugnet und Dinge versucht zu verheimlichen, einfach um es anderen Menschen recht zu machen.
Ja.
So. Und deswegen, das, was ich halt jetzt gerade, worauf ich eigentlich mit dieser ganzen Vorrede hinaus wollte, Thema Sprache, ich habe mir halt auch immer ganz viel in den Kopf gemacht, mich bei meinen Eltern zu outen, weil meine Eltern halt immer so davon geredet haben, ja, und Enkelkinder und wenn du auch mal eine Freundin hast. Einfach offener mit sowas umzugehen. Also ich versuche es auch bei meinen Neffen und Nichten zum Beispiel, dass ich halt einfach frage, und hast schon einen Freund oder eine Freundin? Das ist ein ganz einfaches Ding, was man machen kann. Und nicht einfach, okay, ne, ich rede jetzt mit meiner Nichte und ich frage immer nur nach einem Freund. Ne?
Ja.
So. Und damit hoffe ich zu verdeutlichen, dass wenn sie da irgendwelche Vermutungen ihrer, also an sich hätte, wo sie mal drüber reden möchte, dass sie vielleicht doch irgendwie auch auf Frauen steht. Es gibt ja nicht nur lesbisch und schwul, es gibt ja so viel, Pan, Bi, Demi, asexuell, aromantisch, was weiß ich, ne? Dass sie dann halt einfach weiß, mit mir kann man offen reden. Ich glaube, das weiß sie sowieso. Ich meine, ne, komme aus der Community. Aber ich finde, das wäre noch so ein Appell, wo ich sagen würde, einfach die Sprache ein bisschen offener gestalten. Man muss nicht, meiner Meinung nach, man muss nicht immer gendern. Klar, es ist inklusiv und man holt jeden damit ab. Aber ich bin jetzt auch nicht böse, wenn jetzt jemand nicht Teilnehmende, sondern Teilnehmer sagt. Es ist halt auch selbst für mich selber schwierig, auch wenn ich für mich den Anspruch habe, inklusive Sprache zu verwenden. Ich glaube aber, dass ich das bei dem Podcast jetzt auch nicht geschafft habe. Und ich würde halt einfach sagen, wenn man mit seinen Kindern oder nicht Neffen oder jungen Menschen redet, einfach Offenheit zu symbolisieren. Einfach zu sagen, wie gesagt, ne, Freund oder Freundin. Oder halt zu fragen, es ist halt nichts vorauszusetzen, wie unser binäres System bis jetzt war, ne? Also nicht vorauszusetzen, er braucht einen Freund, sie braucht einen Freund, er braucht eine Freundin, und das halt einfach sein zu lassen und einfach offener zu reden.
Finde ich richtig schön. Und das ist so eine kleine Veränderung, ne?
Ja, es tut nicht weh.
Glaubst du, das hätte dir geholfen?
Ja, das glaube ich sehr. Ich meine, heutzutage haben wir, glaube ich, schon das Glück, dass es nicht mehr so ist, dass schwul oder gay so oft als etwas verwendet wird, was etwas Komisches beschreibt. Das ist, denke ich, jetzt schon besser geworden. Und ich glaube, ich hätte da auch, wenn das nicht gewesen wäre, ne, wie man ist auf dem Pausenhof und irgendjemand macht was Dummes und das ist gay oder das ist schwul. Mhm. Ich glaube, wenn man das als Kind nicht so oft mitbekommen hätte, würde man sich selber nicht so sehr verleugnen wollen, weil man halt als Kind feststellt, oh, das muss ja was Schlimmes sein. Und deswegen ist es schlimm, dass ich das bin oder dass ich das Gefühl habe, dass sich das bei mir herauskristallisiert, dass ich so bin. Und wie gesagt, ne, bei mir ging das in der 2. Klasse los. Ich glaube nicht, dass ich mich in der 2. Klasse aktiv dafür entschieden habe, der Gesellschaft den Stinkefinger zu zeigen und nicht heteronormativ zu sein.
Ja, das ist es halt, ne? Keiner sucht sich seine Sexualität aus.
Ja.
Wir sind verantwortlich für unsere Handlungen, aber nicht für das, was wir mögen.
Ja.
Und früher anzufangen und sowas wie inkludierende Sprache zu nutzen, kann Leuten helfen, dass sie nicht nachts wach liegen und weinen, weil sie denken, was ist denn, warum ich?
Ja. Wie gesagt, ich habe da selber auch bei mir noch viel dran zu arbeiten, dass ich diese inklusive Sprache verwende. Ich versuche mich immer daran zu erinnern. Aber man ist halt auch nur Kind seiner Erziehung, ne?
Ja.
Irgendwo ist es halt schwierig, gewohnte Muster zu durchbrechen. Aber es ist auf jeden Fall wert für die Zukunft der anderen.
Erik, ich finde, das sind ganz, ganz wichtige Worte, die schon fast nach einem Schlusswort klingen. Wir haben wir haben jetzt ganz, ganz vieles schon abgedeckt und ich glaube, da sind Hot Stories, Aufklärung, Lustiges, Ernstes, alles dabei. Gibt's noch irgendwas, wo du sagst, das möchte ich unbedingt noch loswerden?
Ich habe jetzt so viel geredet, irgendwie ist mein Kopf total leer. Erstmal wollte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken. Ich fand es total wichtig, hierher zu kommen, weil, wie du schon sagtest, ich bin jetzt der erste homosexuelle Cis-Mann hier und hatte dir ja auch geschrieben, ich habe das Gefühl, ich muss mal ein bisschen representen hier. Deswegen danke für die Möglichkeit und ich würde einfach den Appell rausschicken, seid offener, kommuniziert offener. Ich persönlich kann nur sagen, ich glaube, meine Freunde, die sind manchmal ein bisschen genervt davon, wie offen ich bin, weil die kriegen jede Story ab. Wenn irgendein Kommentar kommt, dann gibt's eine ehrliche Antwort. Aber ich glaube, das hilft einfach, sich offen zu zeigen und zu kommunizieren und so mehr Verständnis füreinander zu finden. Das würde ich sagen, wäre noch so ein kleiner Tipp von mir.
Vielen, vielen Dank.
Gerne.
Du hast selber Lust, Gast bei Hinter den Laken zu sein? Schreib mir eine E-Mail an hinterdenlaken@gmail.com oder eine Nachricht bei Instagram @hinterdenlaken.